It's the last time I talk about food. It's the last time I talk about food. The more I talk about it, the more I think about it.
Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge der Zeitspeise. Ich begrüße meinen Mitpodcaster, den Kai. Hallo Kai.
Hallo Christopher.
Und wie schon letzte Folge angekündigt, führen wir heute eine neue Kategorie ein, wo wir, beziehungsweise in diesem Fall der Kai, mal nicht über ein Gericht oder über eine Zutat redet, sondern über eine Person, die aber auch was mit dem Kochen direkt zu tun hat, Kai.
Genau. Und zwar geht es um den großen Koch Escoffier. Da werden wir uns ein bisschen seine Lebensgeschichte anschauen und im Zuge dessen werden wir schon sehr deutlich merken, wie Escoffier die heute die Küche und die Restaurantkultur und vor allen Dingen die moderne Küche geprägt hat. Escoffier wird geboren 1846 als Sohn eines Schmiedes in dem kleinen Städtchen Villeneuve-Loubet in Frankreich logischerweise. kann man ja auch am Namen schon erkennen, dass der Mann Franzose ist. Ersten Kontakt zum Kochen hat er bei seiner Großmutter, die bringt ihm das so ein bisschen bei. Und mit 13 Jahren geht er in dem Restaurant seines Onkels in die Lehre als Koch. Nach seinen Lehrjahren wechselt Escoffier in das Hotel Bellevue bei Nizza und wird mit 18 Jahren dort der Chefkoch. Also man sieht schon, dass er da ziemlich straight seinen Weg geht und scheinbar auch Erfolg hat mit dem, was er macht. Im Jahr 1865 kommt er dann in das Restaurant Le Petit Moulin Rouge in Paris. Da hat er zuerst den Rang eines Commis Rôtisseur, das heißt, er kümmert sich in der Küche um das Fleisch, so grob gesagt. Später wird er dann Saucier. Da spricht der Name der Bezeichnung für sich. Der Escoffier hat schon sehr früh sozusagen die Idee, dass er Veränderungen an dem Berufsbild des Kochs vornehmen möchte. Und man muss dazu sagen, Koch war zu dieser Zeit, als Escoffier gelernt hat, kein besonders angesehener Beruf. Das hat mit verschiedenen Dingen zu tun gehabt. Zum einen wurden die ganzen Herde und Öfen mit Kohle beheizt. Das heißt, zwar da ist es heute zwar auch noch, aber noch heißer, also wie die Hölle. Und die Köche wurden auch nicht besonders alt. Also so das Durchschnittsalter war wohl 46 Jahre, habe ich an einer Stelle gelesen. Und die Köche, um überhaupt diesem Stress und dieser sehr unangenehmen Atmosphäre das irgendwie auszuhalten waren, haben dann häufig auch dem Alkohol zugesprochen. Es herrschte ein sehr rauer Ton und dementsprechend Alkoholismus und die verschiedenen anderen Auswirkungen, dass sie sich zum Beispiel dann, dass es oft Schlägereien gab und Das fügte sicher seinen Teil dazu bei, dass Köche kein gutes Bild in der Öffentlichkeit machten. Das, wie gesagt, wollte Auguste Escoffier ändern und hat dann, als er eben in Paris im Petit Moulin Rouge arbeitete, verschiedene Änderungen durchgesetzt, und zwar Alkoholverbot, kein Tabak, kein Fluchen. Und vor allen Dingen hat er, würde man sagen, so eine Image-Kampagne gestartet. Also die Köche sollten auch nach etwas aussehen, was dazu führte, dass er auch jungen Köchen, die jetzt nicht das Geld hatten, sich zum Beispiel ordentliche Arbeitskleidung zu besorgen, dass er da auch eingesprungen ist und denen sozusagen dann eine Hose gekauft hat, damit sie, wenn sie in das Restaurant treten, dann nicht wie die letzten Schluffis auftauchen. Hat also dementsprechend das Berufsbild des Koches erstmal so ein bisschen aufpoliert. Genau, so das waren so die ersten Schritte, Auguste Escoffier wirklich Spuren hinterlassen hat in der Kultur dieses Berufes. In den Jahren 1866 bis 1871 macht er seinen Militärdienst, allerdings auch als Koch. Dort ist er dann Chef de Cuisine beim französischen Generalstab. Im deutsch-französischen Krieg gerät er allerdings in deutsche Gefangenschaft. Da landet er dann in Wiesbaden und arbeitet zuerst im Kurhaus. Später dann darf er für den französischen General Patrice de MacMahon kochen, der ebenfalls in Kriegsgefangenschaft in einer Villa in Wiesbaden ist.
Kriegsgefangenschaft war damals noch mal ein bisschen was anderes als heute. Das ist dann, also wenn dann der General seinen eigenen Koch hat als Kriegsgefangener, ja, war dann wahrscheinlich schon ein bisschen luxuriöser.
Ja,
kommt wahrscheinlich auch auf den Rang an.
Eben, General, ne, da sorgt man vielleicht ein bisschen mehr dafür, wie der einfache Soldat so dann in der Kriegsgefangenschaft behandelt wurde, weiß ich jetzt an dieser Stelle nicht. Wahrscheinlich nicht so gut. Die werden sie nicht in eine Villa gesetzt haben. Aber die Generäle da waren dann standesgemäß scheinbar untergebracht. Im Jahr 1884 trifft Escoffier auf César Ritz. Das ist eine sehr folgenreiche Begegnung. Die beiden gelten als kongenial, arbeiten sehr lange zusammen in verschiedenen Zusammenhängen. Zuerst arbeitet er eben mit César Ritz in Monte Carlo zusammen. Dort arbeitet er als Küchenchef. Zu der Zeit wurde das gerade sehr populär mit der französischen Küche. Das entwickelte sich gerade, würde man heute sagen, so ein Hype. Viele Ausländer kamen nach Frankreich, um dort eben die feine Lebensart zu genießen und Urlaub zu machen, so dass eben Monte Carlo da eben auch ein angesagter Punkt war. Und dabei trafen die beiden halt sozusagen auf den Nerv der Zeit und waren quasi an dem Ort, an dem man zu dieser Zeit sein wollte. Diese Zusammenarbeit mit César Ritz äußerte sich da in verschiedener Art und Weise. Zum einen wurde Escoffier sehr stark unterstützt von Ritz und der schuf ihm halt eben auch die Spielräume, um die Küche nach seinen Vorstellungen zu gestalten. Escoffier begann dann eben die traditionelle Küche neu zu durchdenken, strukturierte auch die Arbeitsabläufe um. Da entstand das heute noch bekannte Postensystem, wo halt die Köche wirklich eine Aufgabe hatten und quasi für einen Teil des Gerichtes zuständig waren und eben dafür gesorgt wurde, dass alles rechtzeitig und gleichzeitig auf einem Teller landete. Da hat er sozusagen etwas geschaffen, was bis zum heutigen Zeitpunkt die Abläufe in der Küche beeinflusst hat.
Und das war vor Escoffier, also vor dieser Neuerung von Escoffier nicht so? Also hat dann jeder Koch quasi ein Gericht dann durchgekocht oder wie sah das dann davor aus?
Das ist eine spannende Frage, zumal er ja 1865 eben auch schon feste Positionen hatte als Commis-Rotisseur und Saucier. Ich weiß nicht, ob diese Rollen sozusagen schon vorher existiert haben und er das nur von den Abläufen optimiert hat, oder wie dieses Postensystem, wie er das weiterentwickelt hat. Das müsste ich nochmal nachschauen. Weiß ich an dieser Stelle nicht. Da habe ich jetzt eben nur gelesen, dass er eben in dieser Küche in Monte Carlo da eben diese Arbeitsabläufe umgestaltet hat.
Aber das ist dann, also er hat quasi das System entwickelt, was heute noch quasi in so einer klassisch-französischen Küche oder generell in der Edelgastronomie in Verwendung ist. Also ich kenne das ja nur aus Ratatouille, dem Film.
Genau.
Aber dort, wie mir aus verlässlicher Quelle gesagt wurde, schon sehr realistisch dargestellt wird. Mhm. Und da gibt's ja dann auch einen, der halt für, keine Ahnung, für den Fisch zuständig ist und einer für die Suppen und einer für die Soßen. Und das ist ja dann, man arbeitet sich ja dann auch als Koch so ein bisschen hoch. Also es gibt Sachen, die man als Anfänger macht und dann gibt's halt, ich weiß nicht, irgendwie der Soßenchef ist auch tatsächlich, glaube ich, einer der wichtigsten, weil die Soßen halt gerade in der französischen Küche extrem relevant sind fürs Gericht. Ich weiß nicht, ob du dich da ein bisschen auskennst.
Ja, also ich kenne natürlich den Film auch und weiß, dass da auch ein Spitzenkoch als sozusagen den Autoren zugearbeitet hat, damit das eben realistisch abgebildet wird. Sonst habe ich mich mit diesen Küchenpositionen noch nicht so richtig intensiv beschäftigt. Das ist natürlich ein spannendes Thema. Können wir
vielleicht,
uns
vielleicht,
also
wenn man da Genau, vielleicht können wir da mal irgendwie mit einem Experten, der schon mal in der Küche, in der Großküche gearbeitet hat, vielleicht mal eine Sonderfolge zu aufnehmen.
Ja, gerne. Also finde ich auch ein sehr spannendes Thema. Habe ich jetzt, wie gesagt, nicht so ausgeleuchtet, weil es erstmal hauptsächlich um Escoffier gehen soll. Also im Jahr 1890 bittet César Ritz dann den Auguste Escoffier, im Savoy Hotel zu arbeiten. César Ritz selbst arbeitet dort als Manager. Das Savoy Hotel wurde in London gegründet, also irgendwie im Jahr davor. Und zwar von Richard de Glicard, dem Besitzer des nebenangelegenen Savoy Theaters, der eben ja so sehr bekannt war, sehr reich entsprechend, und da auch ziemlich neu war im Hotelgeschäft, aber der eben ja den Wunsch hatte, da in England so einen Treffpunkt zu erzeugen, der zu der Zeit eben gab es in England nicht so eine Restaurantkultur. Da wurde halt da gab es so natürlich Dinnerpartys, aber eben im privaten feinen häuslichen Umfeld. Also man ist nicht ausgegangen, sondern hat Gäste in sein Anwesen eingeladen, ist entsprechend also nicht irgendwo hingegangen. Das Savoy Hotel war Richard de Glicarté hat da richtig Geld investiert, hat das prestigereich und pompös und opulent aufgezogen. Da ging es also, kam es auf eine Mark 50 nicht an, wie man früher gesagt hat. Da war also alles Prunk und Deko und Hochglanz. Und da wollte er halt auch nur die Besten für sich als Mitarbeiter haben. Und da hatte eben Escoffier schon den Ruf, dass er da eben dass man den in seinen Restaurants haben möchte, wenn das Erfolg haben sollte. In dieser kongenialen Kooperation mit Ritz hatten die einige sehr gute Ideen, um eben diese Restaurantkultur in England einzuführen. Zum einen der Schwerpunkt ihrer Strategie, ihrer Marketingkampagne, würde man heute sagen, war, sich an die feinen Damen zu wenden. Zum Beispiel so ein Detail war eben, dass sie im Restaurant rosafarbene Lampenschirme installiert haben. Das Licht sollte dann den feinen Damen besonders schmeicheln, oder wenn sie dann eben erröteten, dass das nicht so auffällig war. Solche kleinen, feinen Ideen und Details haben sie dann in großen Mengen gehabt. Ihr großer Coup war allerdings, dass sie Gladys Robinson eingeladen haben. Das war die Marchioness of Ripon oder Ripon, weiß ich nicht, wie man es ausspricht. Zu ihrer Zeit war sie ohnehin eher bekannt als Lady de Grey. Das war eigentlich so eine ultra prominente Dame, war Förderin der Künste. Sie war zum Beispiel auch so Trendsetterin, eine der ersten Personen, die mit einem Auto anreiste, oder auch die eine der ersten, die zu Hause ein eigenes Telefon hatten.
Heute würde man wahrscheinlich sagen, sie ist eine Influencerin.
Ja, kann man so sagen. Also wenn die irgendwas machte, dann imitierten die feinen Damen der Gesellschaft das aus dem Stand. War also, wie gesagt, eine gute Marketingstrategie, die Dame davon zu überzeugen, dass sie im Savoy eine Dinnerparty veranstaltete, was sie dann auch tat. Das funktionierte also großartig, und die Geschichte zeigt also, dass sie diese Marketingstrategie auch erfolgreich war. Übrigens, die Lady de Grey war auch eine Förderin der australischen Opernsängerin Nellie Melba. In dieser Zeit, der Name kommt dir bekannt vor, denn neben der Birne Helene, die auch einer Operin, ein Dessert, das einer Opernsängerin gewidmet war, das haben wir ja in einer Zeitspeisefolge schon behandelt, gibt es auch das Dessert Pfirsich Melba. Das ist eine Vanille-Eiscreme, die mit einer halben in Läuterzucker pochierten, einem Pfirsich belegt wird und dann mit einer Himbeersoße übergossen wird. Und dann gibt es noch Sahne und alle möglichen Pipapo drumherum. Ein sehr, sehr elegantes und sehr feines Dessert, das eben dieser besagten Opernsängerin gewidmet war. In dieser Zeit im Savoy wird der Auguste Escoffier auch einige seiner bis heute bekannten und populären Gerichte kreieren. Neben den eben genannten Desserts auch sehr bekannte Fischgerichte, ein Homard à l'Américaine, Geflügel à la Derby, sind da zu nennen, habe ich jetzt im Einzelnen nicht genau nachgeguckt, also frag bitte nicht, was da speziell in der Zubereitung ist, aber
das sehen wir uns für zukünftige Fragen
auf. Das können wir ja nochmal im Detail besprechen, genau. Ja, das war eine sehr, sehr bekannte Zeit, sehr große, hohe Zeit von Auguste Escoffier, die 8 Jahre andauerte. In der Zeit war eben London so booming, was Restaurants anging. Ritz und Escoffier haben zeitweise auch überlegt, ein eigenes Hotel zu gründen und quasi dann nicht mehr im Dienste anderer zu arbeiten, sondern ihr eigenes Ding zu machen. 1898, also besagte 8 Jahre später, verließ Escoffier das Savoy mit einem Großteil der Küchenbrigade, allerdings nach Streitigkeiten mit dessen Besitzern sehr prompt und spontan wieder Richtung Frankreich. Ich habe dann später in einer Dokumentation, die werde ich nachher auch noch empfehlen, laut dem Journalisten Paul Levy gibt es heute noch Belege dafür, dass Ritz und Escoffier sich da einiges in ihre eigene Tasche gewirtschaftet haben. Sprich, also Ressourcen aus den Vorratskammern und Weinkellern zu ihrem eigenen Zwecken verwendet haben, aber auch von den Einnahmen quasi einen Teil für sich abgezweigt haben. Und zwar einen nicht geringen Anteil von 5%, meinte Levy. Das kumulierte sich dann in Beträgen von über 1 Million Pfund, was zu der Zeit natürlich nochmal ein Vielfaches von dem Wert war, was es heute wäre. Also man kann das ja irgendwie umrechnen. Die haben also richtig groß abgezockt. Wie gesagt, es soll angeblich schriftliche Belege dafür geben. Die beiden hatten zu dem Zeitpunkt natürlich schon sehr einflussreiche Freunde und Gönner, die eben dafür gesorgt haben, dass sie nicht in den Knast wanderten, sondern dass sie sich irgendwie dann doch aus dem Staub machen konnten. Und das Ganze wurde dann angeblich vertuscht. Also wie gesagt, neben diesen ganzen großen Dingen, die beiden erreicht haben, gibt es eben diesen Schatten, der darauf fällt. Und man weiß jetzt nicht, wie das einzuordnen ist. Das wäre natürlich nicht so schön, aber die positiven Seiten und diese Vorbildfunktion, die sie für viele Köche bis heute haben, überwiegen da vermutlich. Letzter Punkt. In der Zeitlinie 1903 veröffentlichte Escoffier sein bekanntestes Werk, den Guide Culinaire, der in alle Sprachen, glaube ich, der Welt übersetzt wurde. Oder zumindest, ja, also in Europa. Es gibt eine deutsche Version natürlich, es gibt dänische Versionen, alles Mögliche. Auf Deutsch heißt das Werk Der Kochkunstführer. Und auch wenn es vorher schon gute Kochbücher gab, zeichnete den Guide Culinaire aus, dass er sehr strukturiert, sehr umfangreich, also man möchte meinen, ziemlich vollständig war, was so die Küche der Zeit anging. Und im Gegensatz zu anderen Kochbüchern, die oft aus Sammlungen anderer Rezepte bestanden, also die einfach nur abgeschrieben wurden, legte Escoffier eben Wert darauf, dass eben die Rezepte nicht so, wie soll man sagen, heutzutage würde man sagen, es war viel Geschwurbel drin, auch viel Tamtam, unnötige Umwege. Er hat das Ganze also auch verschlankt, er hat die Rezepte auf das Wesentliche reduziert und eben in einer logischen Struktur abgebildet. Also das Buch enthält 18 Kapitel. Unter anderem, also ich lese mal so die ersten vor, Soßengarnituren, damit ist eben gemeint, dass sie die, darauf legte Escoffier übrigens sehr großen Wert, dass die Speisen nicht pompös dekoriert sind. Er hat sie, war großer Freund von Einfachheit. Und die Garnituren sollten die eben kein schmückendes Beiwerk sein, sondern mussten eine Funktion haben oder zumindest mit den Speisen korrespondieren. Also diese, was in, an den Höfen damals üblich war, dass es Speisen gab oder Bestandteile von Gerichten, die überhaupt nicht zum Essen geeignet waren, das hat er also ganz rigoros unterbunden und auf das Wesentliche reduziert. Also wenn man so diese alten pompösen Bankette und so sieht, wo dann große Konstruktionen aus Zucker waren, einfach nur um zu beeindrucken, die aber eben sowohl zu schade zum Essen waren, als auch nie dafür bestimmt, sondern einfach nur so Geprotze mit Lebensmitteln. Das hat Escoffier eben sehr, sehr stark unterbunden oder ja in seinem Buch ausgeklammert. Nach den Garnituren kommen Suppen, Vorgerichte, Eierspeisen, Fische und so weiter und so weiter. Also diese klassische Menüfolge wird dann eben bis zum Kompott und Konfitüren am Ende im 18. Kapitel durchexerziert. Und es gibt noch einen Anhang mit Getränken und Erfrischungen. Das ist ein sehr schönes Buch. Ich werde nachher auch noch, es gibt einen Link zu einer digitalen Version des Buches, wer dann mal reinschauen möchte und ein bisschen lesen. Da wird es in den Shownotes einen Link geben, auf dem ihr dann das Buch euch ansehen könnt. Genau. Also das Werk ist auch bis heute im Gebrauch, wird auch in der Ausbildung von Köchen weiterhin benutzt und wird an allen möglichen Ausbildungsstätten und Berufsschulen als Lehrwerk genutzt, weil es eben nicht nur für die Zeit revolutionär war, sondern bis heute Bestand hat. Das spricht eigentlich so, wenn es so um die 150 Jahre funktioniert, naja, nicht ganz 150, 130 oder was hatte ich gesagt? Ja, auf jeden Fall ziemlich lange. Mhm. 120, genau. Dass das über 100 Jahre Bestand hat, spricht schon für sich.
Mhm. Ja, also das ist, Escoffier hat mir vom Namen auch schon was gesagt. Natürlich auch, weil wir ihn jetzt schon quasi teilweise schon in der Sendung hatten. Aber ich konnte mir noch nicht wirklich unter seiner Person vorstellen. Also es war halt immer so der Name Escoffier, so der große Koch. Und es gibt ja, was ich auch öfters mal im Supermarkt sehe, es gibt, glaube ich, mittlerweile einfach eine Marke, die nennt sich Escoffier. Mhm. Wahrscheinlich hat dann irgendjemand mal seinen Namen als markenrechtlich dann verkauft für viel Geld wahrscheinlich.
Und das ist tatsächlich eine Sache, die er auch in Zusammenarbeit mit Ritz eingespielt hat, schon zu Lebzeiten. Die haben die erste Edelmarke oder eine der ersten großen Marken mit ihren Namen geschaffen. Das ist tatsächlich auch eine Sache, die hier noch zu erwähnen ist.
Genau, ich glaube, also wir kaufen immer gibt es immer so vorgefertigte Brühen, irgendwie Geflügelfond oder so, das sehe ich mal von dieser Escoffier-Marke. Also die gibt es anscheinend, vielleicht ist das tatsächlich diese Marke, die jetzt über die letzten 120 Jahre Bestand hatte und da der Name immer noch was wert ist, wird das wahrscheinlich sich auch immer noch gut verkaufen. Also ich habe es auch schon selber gekauft. Ich fand's sehr spannend und ich finde dieses Thema Köche oder bekannte kulinarische Persönlichkeiten, das können wir gerne weiter verfolgen. Also ich hatte da schon angedacht, vielleicht, dass ich mal in Zukunft auf jeden Fall eine Folge zu Julia Child machen werde, die hatten wir jetzt auch schon öfters erwähnt und vielleicht einfach da auch immer noch ein paar andere Persönlichkeiten einstreuen. Es gibt ja sehr viele auch bekannte Fernsehköche, die sind teilweise halt noch nicht historisch, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob sich eine Folge über Johann Lafer lohnt.
Johann Lafer würde sagen ja.
Genau, da können wir ihn einladen. Und jetzt kommt Johann Lafer und erzählt uns was über sein Leben. Das ist auf jeden Fall eine Kategorie, die wir hoffentlich beibehalten.
Ich denke auch, ihr könnt uns ja gerne über Twitter oder in den Kommentaren schreiben, was ihr von der Idee haltet, ob diese Rubrik in der Zeitspeise weiter bestehen soll, ob das nicht so euer Ding war. Und da interessiert euch natürlich uns auch euer Feedback. Langsam, Kai.
Genau. Und ich denke, wir sind jetzt auch am Ende dieser Folge angekommen.
Genau. Ein Zitat möchte ich noch einwerfen.
Ja.
Eine gute Küche ist das Fundament allen Glücks. Auguste Escoffier. Was machst du denn in der nächsten Folge?
In der nächsten Folge geht es weiter mit meiner Fermentationsreihe und ich werde mich dem klassischen koreanischen Gericht Kimchi zuwenden.
Oh, da bin ich schon sehr gespannt. Das habe ich ja selber auch schon hergestellt. Da bin ich sehr neugierig, was du da an geschichtlichen Details ausgearbeitet hast.
Ja, also es ist wirklich eine lange Geschichte und hat ein paar spannende Wendungen. Also ihr dürft gespannt sein.
Okay.
Gut, dann auf Wiederhören.
Tschüss.
Eat my head with cream. Eat my arms with mayonnaise. Eat my legs with ketchup. And invite friends around to taste my ass.